hoffe, dass bei Ihnen über diese Tage, auch wenn Sie dunkle Tage haben, die Freude wachsen kann. Und mir ist eine sehr gute Frage gestellt worden. Ich liebe solche Fragen. Ich habe gefragt, ob ich das Thema gleich aufgreifen darf oder das Beispiel. Es ist ja die Frage, wenn Jesus mein größtes Glück ist und ich nur ihn begehre, Psalm 73, Psalm 37, Psalm 27, Psalm 84 und so weiter, wie ist es denn, wenn ich mir etwas gönne, im Sinn zum Beispiel in ein Thermalbad gehe? Soll ich dann als Christ, wenn mir ja Jesus alles ist, noch ins Thermalbad gehen? Das ist eine Frage der Ethik, aber so gut gestellt. Ganz genau, und Sie können das auf tausend andere Dinge auch noch übertragen. Da muss ich die Frage nicht mehr beantworten, dürfen Sie einen Porsche fahren, dürfen Sie eine zweite Ferienwohnung haben und alle diese Dinge erledigen sich dann mit dieser Antwort. Ich habe gesagt, gehen Sie mit Freude von Jesus ins Thermalbad. Danken Sie ihm im Thermalbad, dass er so etwas Gutes geschaffen hat, dass er die Ideen dazu gab, den Menschen eine solche Art der Ruhe, außer es ist überfüllt, ein Thermalbad, dann ist es schlimm. Aber das ist ja die Störung der Sünde und die Begrenzung, die man reinzündet. Aber eigentlich trotzdem einen Vorgeschmack der Ruhe gibt. Gehen Sie unbedingt ins Thermalbad, freuen Sie sich an Jesus, danken Sie ihm für diese geniale Erfindung. Und wenn Sie dunkle Tage haben, und manche gehen ja auch, um sich zu beruhigen oder so, dann bitten Sie sogar einen Psalm in dunklen Tagen im Thermalbad. Das ist Freude, in Jesus zu sein. Er ist nicht nur Erlöser, sondern er ist auch der Schöpfer aller Dinge. Psalm 24. Lesen Sie mit mir Psalm 24, den Anfang. Immer aus den Psalmen begründen, lieber Haniel, was du da mit dem Thermalbad sagst. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Also Totalanspruch, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Psalm 24, Vers 1. Ihm gehört alles. 24, Vers 1. Und lesen Sie bitte mit mir mal Psalm 65. Ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder dazu komme zu diesem Psalm. Vers 10 zum Beispiel, da steht von Gott, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es was? Sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, du feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen, was steht? Triefen vor Fett. Gott gibt alles Gute in seiner Schöpfung, kommt von diesem Schöpfer. Leider ist es durch die Sünde gestört. Überfülltes Thermalbad ist nur das eine, aber es gibt noch das andere. Es gibt auch, ich sage es jetzt ganz, ganz etwas platt. Es gibt ja auch die Situation, dass ich mich von etwas trösten lassen will, als Kompensation. Verstehen Sie das? Das kann Schokolade sein. Oh, ich liebe Schokolade. Gott hat die Schokolade gemacht. Schokolade hat er vergessen im Psalm 65. Aber das ist auch drin. Übrigens, Psalm 104 steht noch, das möchte ich Ihnen auch noch sagen zu diesem Thema, Psalm 104, Vers 14. Merken Sie, wenn Sie Psalmen eintauchen müssen, müssen Sie es immer wieder lesen. Ich lese sie, ich glaube, zweimal im Jahr. Und Psalm 104, Vers 14 und 15, da hüpft auch mein Herz, wenn ich sowas lese. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen was? Erfreue. Und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit das Brot des Herz des Menschen stärke. Also herrliche Verse. Er hat unser Wohl im Auge und damit auch mal unser körperliches Wohl gemeint. Jetzt gibt es aber, weil die Sünde reingekommen ist, dass wir eine falsche Ausrichtung kriegen. Wenn wir, ich mache das blöde Beispiel, ins Thermalbad gehen, um etwas zu entfliehen und denken, wir können uns durch dieses Thermalbad trösten, dann ist es ein Ersatz geworden. Was steht im Psalm 16, Vers 4? Viel werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nachlaufen. Man denkt, ja, das sind die Götzen so, die schönen, die Goldfigürchen. Nein, 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 nein. Die Bibel sagt, wissen Sie, was der wichtigste Götze ist in der Bibel? Das ist der Götze Nummer eins, dass ich mich selbst zum Gott mache, erstes Gebot. Beziehungen können Götzen sein. Götzen heißt immer, wir sind in Beziehungen geschaffen. Ich habe vorher gesagt, wir erleben das wahre Glück in der Gemeinschaft seines Volkes, aber die Beziehungen können zu Götzen werden. Wenn wir bestimmte Gefühlszustände erwarten, dann ist das Götzendienst. Götzendienst im 21. Jahrhundert, ganz konkret. Ich habe mich früher oft gefragt, warum wird so oft vom Götzendienst gesprochen in Gottes Wort? Wenn wir verstanden haben, was die Natur des Götzendienstes ist, dann können wir plötzlich merken, Timothy Keller sagt es genial in seinem Buch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Glaube ich, Gold, das glänzt. Dieses goldige Buch auf jeden Fall. Beziehungsgötzen, dieses Kapitel, das ist ein Must. Das ist, habe mich weggefegt, weil es so hilfreich auch in der Beratung. Also, diese Dinge können zum Götzen werden, wenn wir uns nicht mehr in ihnen freuen, sondern unsere Freude darin suchen. Sehen Sie den Unterschied? Also, so nah ist es beieinander. Und das eine hat mit Gottes Schöpfung zu tun, das andere mit dem Sündenfall. Und der Sündenfall bedeutet nichts anderes, als dass unser Herz geneigt ist, wenn es nicht zu Jesus sich ausrichtet, nicht diesen Fluchtpunkt hat, sich auf etwas anderes ausrichten muss. Das ist das Problem. Danke vielmals für diese Frage und damit auch die Porsche und alle anderen Fragen. Jemand hat mal gesagt, das ist ja super, wenn du eine zweite Ferienwohnung hast, du könntest ja noch eine dritte kaufen und dir überlegen, welche Menschen, die dir begegnen, du in dieses Haus schicken kannst. Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, wie viele Ferienhäuser. Ein Freund von mir sagt immer, Geld ist Gottes Geschenk und Geld bringt deinen Charakter so richtig hervor. Geld ist nicht das Problem. Wo ist das Problem? In uns drin. Also, eine biblische Theologie des Glücks in den Psalmen. Die tiefe Freude in Gottes Wort, die Gemeinschaft von Gottes Volk. Und die nächste Dimension ist ebenso wichtig. Schlagen Sie mit mir mit Psalm 6 auf. Psalm 6 als Beispiel. Auch ein Aspekt des Lebens im Glück. Psalm 6 gilt seit der Zeit der Kirchenväter als sogenannter Bußpsalm. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, was soll es anders sein? 7 solche Bußpsalmen. Bußpsalmen, zum Beispiel Psalm 6. In Wikipedia kann man solche noch die restlichen schnell googeln oder so. Dafür das ist es ja wieder sehr gut. Die Bußpsalmen. Was ist es wichtig, immer wieder Dinge zu bereinigen? Ich habe es Ihnen schon gestern gesagt und es kommt auch in den Sprüchen morgen wieder. Ich habe Ihnen schon Sprüche 28, 13 zitiert in diesen Tagen. Er weiß ganz genau, dass ohne dieses Bekenntnis dieses Glück arg behindert werden. Damit meine ich nicht unser Wohlbefinden nur, sondern eben, dass diese Beziehung zu Gott gestört ist. Psalm 6 ist ein solches Beispiel. Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Und dann, es geht so weiter, ich kann jetzt nicht alles lesen, aber das ist zum Beispiel, da gilt als, Psalm 6, strafe mich nicht in deinem Zorn, sei mir gnädig, denn ich verschmachte. Meine Seele ist sehr erschrocken. Und so weiter. Kehre wieder zurück. Oder auch Psalm 32, ich kann das nur kurz antönen. Psalm 32, der zweite Bußpsalm, sehen Sie zum Beispiel ganz eindrücklich, Psalm 32, Vers 3, da haben wir eben genau die Behinderung dieses Glücks vor Gott. Als ich es verschweigen wollte. Das ist wieder dieses Verheimlichen, dieses Verstecken von Adam und Eva, dieses Feigenblätter machen. Was war die Folge? Da verschmachteten oder verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Deine Hand lag schwer auf mir, sodass mein Saft vertrocknete. Wunderschönes Bild, wie es im Sommer dürr wird. Haben Sie schon mal eine dürre Pflanze langsam gelb werden sehen? Das dreht sich mir das Herz ab, eine schöne Tomatenpflanze, die langsam gelb wird. Aber auch wegen. Dabei kannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. So merken Sie auch diesen Aspekt der Entlastung, dieser Befreiung, dieser, wie ich Sonntag gesagt habe, dieser Bedeckung durch Christus, ist ja herrlich. Diese Psalmverse im Psalm 32 werden in Römer 4 zitiert. Und wenn Sie sich bedenken, Sie mal bedenken, wer hat das geschrieben? David. Och, bei dem liefen ein paar Dinge krumm. Umso eindrücklicher, Psalm 32 wird das Beispiel genommen für die Rechtfertigung in Römer 4. Es geht um den Gedanken, dass wir ohne Leistung und Verdienst von Gott gerecht gesprochen werden. Römer 4 wird Psalm 32 zitiert. Das gehört auch dazu, diese Buße, diese Umkehr, das Bekenntnis und die Entlastung. Und jetzt kommt das Nächste. Und das gehört auch zur Ethik des Glücks, lieber Haniel. Was kann das sein? Der dunkelste Psalm, den ich kenne, ist der Psalm 88. Luther schreibt da, wenn es in der Seele dunkel und finster ist. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie zu dir. Vers 4, meine Seele ist gesättigt vom Leiden. Vers 5, ich werde eigentlich schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich habe keine Kraft mehr, ich liege unter den Toten. Also wenn man das hier so sieht, das ist wirklich Depression hoch 2. Diese Lähmung, auch diese körperliche Lähmung. Ich liege unter den Toten, ich bin den Erschlagenen gleich. Du hast mich in die unterste Grube gelegt. Auf mir lastet dein Grimm, du bedrängst mich. Da haben wir wieder dieses Bild des Zunaheseins von Hiob gestern, das ich auch erwähnt habe im Leid. Du hast, und dann kommt Vers 9, die zwischenmenschliche Ebene, meine Bekannten von mir entfremdet. Das ist ja auch, worunter solche dunklen Tagen besonders leiden, wenn eben eigentlich wir das Gefühl haben, werden ganz einsam. Es versteht uns niemand mehr und wir kommen in eine große zwischenmenschliche Distanz hinein. Das ist Psalm 88. Übrigens, Luther, habe ich gelesen, schloss sich bei Richard Wiesenthal, ein jüdischer Kulturanthropologe, hat eine wunderbare Luther-Biografie geschrieben, er schreibt da drin, manchmal schloss er sich mehrere Tage ein und dann kam Käthe, seine Frau, und musste mal kurz die Türe aufschlagen, um ihn wieder aus dieser Einsamkeit herauszuholen. Was denken Sie denn, was ein Luther für Qualen durchgemacht hat? Was er gelitten hat? Wir haben die wunderbaren Worte, aber das sind erlebte Worte. Das kann nur jemand schreiben, der das selber erlebt hat. Also, diese Lähmung, dieses auf Distanz, diese Vereinsamung, Vers 9, Vers 10, mein Auge ist verschmachtet. Und dann immer wieder dazwischen, ich habe jetzt die Verse nicht alle markiert jetzt hier in dieser Bibel, aber zum Beispiel Vers 14, was tut dieser Mensch, das Einzige, was er noch tun kann, manchmal kann man nicht mehr das genau, was macht er? Ich schreie zu dir. Genau, das ist es. Das ist der ultimative Schrei. Nicht der markerschützendste, aber der ultimative Schrei. Und da kann ich sagen, auch und gerade, ich schreibe das mal so, Depression hoch 2, Psalm 88, auch in dieser Zeit, mit dieser dunklen Grundierung, auch da, auch wenn ich es nicht immer gefühlsmäßig, auch körperlich nachvollziehen kann, bitte erhalte du mich bei dir, ich schreie zu dir. Psalm 88 ist einer der wenigen Psalmen, die sogar ganz negativ enden. Es sind ja oft Psalmen, die sich dann kehren, aber wenn Sie Psalm 88 zu Ende lesen, es hört nicht auf. Es scheint so, wie wenn das einfach ein Dauerzustand bleibt. Und ich habe schon Menschen gesagt, die mich gefragt haben, Herr Strebel, muss denn das alles so bleiben? Dann sage ich, Gott kann heilen, auf jeden Fall. Vielleicht tut das in diesem Leben. Aber ich kann Ihnen sagen, es werden Dinge bleiben. Und manchmal tun wir denen Unrecht und wollen das einfach, dass es alles weg ist. Natürlich, ich verstehe das, es wäre mir auch lieber, ich würde auch gerne das wollen. Aber manche Dinge bleiben, Gott lässt sie uns. Und Psalm 88 ist so ein Lied, wo ich manchmal denke, das hört so auf und es wird sicherlich hundertprozentig zu Ende sein, wenn wir bei ihm sind. Und auch dann trägt er mich, auch bis in diese Tiefen hinein, Psalm 88. Vielleicht ist es so, dass der Extrempunkt in dieser Ethik des Glücks, Psalm 88. Aber, ich nehme noch einen anderen Punkt, auch bei der Krönung. Was meine ich damit? Schlagen Sie mal Psalm 93 auf. Psalm 93 und die folgenden. Psalm 93, der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Da sehen wir eine völlig andere Atmosphäre. Da geht es um Gottes Volk, um Gottes Herrschaft, die er antritt. Das ist ein genannter Krönungspsalm, sagen die Ausleger. Eine ganz andere, sehr feierlicher Moment. Auch Psalm 24, den ich Ihnen vorgelesen habe, gilt als solcher Krönungspsalm übrigens. Und dann gibt es wirklich dann die Zeit, wie es in Psalm 72 steht, ist vielleicht noch etwas abstrakt, aber in 72. Psalm, der für Salomo geschrieben ist, gibt es eben genau ein Bild davon. Ja, von was spricht er? Natürlich von Christus, der in Ewigkeit herrschen wird. Aber er spricht im Psalm 72 auch von einem König, dass er im Vers 2 dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht und so weiter. Er schaffe, Vers 4, den Elenden des Volkes Recht, er helfe den Kindern an Armen und zertrete den Gewalttätigen. So wird man dich fürchten. In erster Linie ist da Christus gemeint, ein göttlicher König. Und in zweites, dann bin ich überzeugt, David, Salomo, das waren ja selbst Könige. Und was interessant ist, dass auch nicht nur die Tiefpunkte, sondern auch die Höhepunkte eben eingeschlossen sind in diese Perspektive des Glücks. Also nicht nur am Tiefpunkt beim Schreien, sondern auch beim Höhepunkt der Krönung, auch dort genau dasselbe. Begehre ich nur dich. Falls Sie viel Geld haben, falls Sie viel Einfluss haben, falls Sie befördert werden, nutzen Sie um Himmels Willen. Ich sage wieder, um des Himmels Willen diese Gelegenheiten. Beten Sie darum, wie an Daniel dreimal am Tag betete. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen. Er schritt durch diese Paläste. Babylon war eine Götzenstadt. Jedes zweite Gebäude war ein Tempel, ein Götzentempel. Und die Türknaufen mussten solche Götterschnitzfiguren haben. Die hat er runtergedrückt und ist durch die eine Tür gegangen, die nächste Türfalle Götter runtergedrückt. Und er hat in einer solch heidnischen Umgebung sein Christsein gelebt. Was meine ich damit? Bitte beziehen Sie ihn nicht nur am Tiefpunkt mit ein, beziehen Sie ihn gerade so am Höhepunkt mit ein. Wenn er Ihnen Ihr Gebiet erweitert, wenn er Ihnen mehr Kompetenzen gibt, wenn er Ihnen mehr Geld zur Verfügung stellt, danken Sie Gott, kaufen Sie Ihren Porsche. Nee, einfach, das müssen Sie wissen, was Sie dann damit tun. Aber es ist eindrücklich, was man alles damit tun kann, wenn Sie nicht wissen, was man damit tun könnte. Randy Alcorn, wo dein Schatz ist. Ein kleines Büchlein, das gibt es zum Runterladen. Randy Alcorn hat das selber gelebt, was er schreibt. Hat auch ein großes Buch geschrieben, Geld, Besitz und Ewigkeit. Geld, Besitz und Ewigkeit. Auch in den Höhepunkten Christus und ihn einzubeziehen. Ja, das war so ein Ausflug durch die Psalmen, den ich mit Ihnen machen wollte. Und ich schlage vor, dass ich Ihnen jetzt so einige ergänzende Angaben gebe. Ich glaube, wenn Sie mal das mitnehmen und mit diesen verschiedenen Eckpunkten fahren, dann wird das Ihnen helfen, mit diesem Startpunkt, wo ist wahres Glück, mit diesem Fluchtpunkt, wo wird das enden und worauf läuft alles hinaus, mit der Mitte der Psalmen, wie kann ich gerecht sein vor Gott, als Dummkopf, nur wegen dem einen, der gestorbenen auferstanden ist und wahre Freude in Fülle eröffnet und dann in den verschiedenen Momenten unseres Lebens, wenn ich am Verzweifeln bin, wegen Vergleichen, Beneid, vom Ende her zu denken und in den verschiedenen Lebenssituationen und Phasen ihn einzubeziehen. Darum, sagt Luther, ist das Buch der Psalmen mit solchen Liedlein gefüllt. Die Liedlein können wir singen an den guten und an den schlechten Tagen. Und wir können sie singen, so als wären sie nur für uns geschrieben, sagt er. Und gleichzeitig können sie immer gewiss sein, du summst sie mit allen Heiligen der Zeit zusammen. Wunderbare Perspektive, und ich gebe Ihnen jetzt kurz Zeit, um mit einem anderen auszutauschen, was hat Sie bisher berührt und was werden Sie tun, wenn Sie die Psalmen lesen? Bitte schön, wenden Sie sich Ihren Nachbarn zu und erzählen Sie ihnen das. Gespräch und dieser Austausch weitergeht unter Ihnen. Eigentlich ist es genial, egal ob Sie schon zu seinem Volk gehören oder nicht, Sie stehen unter dem Segen seines Volkes hier und Sie können sich weiter austauschen, vor Gott und mit anderen. Ich möchte das Ihnen herzlich ans Herz legen, auch das weiterhin zu tun. Ich war in einer Bibelgesprächsgruppe und da las eine junge Frau Psalm 139 und schwelgte in Vers 17. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und dann brach die Psalmlesung abrupt ab. Dann habe ich gesagt, aber dieser Psalm geht ja noch weiter. Ja, nee, das sei jetzt okay. So, dann habe ich gesagt, ob ich den Rest noch lesen darf. Typisch Strebel, ne? Lass doch einfach sein, musste das immer. Ja, genau, weil eben Gott das so gibt. Ich lese mal noch weiter. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten? Was? Wie bitte? Ist hier irgendwas passiert? Was ist denn das hier? Und da geht's noch weiter. Und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht was? Hassen. Wie bitte? Die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Nochmals, ich was? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, das ist eine hebräische Verstärkung. Sie sind mir zu Feinden geworden. Und dann, hier darfst du wieder einsetzen, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg. Aber was mache ich jetzt mit diesen Versen 19 bis 22? Zweites Beispiel, schlagen Sie Psalm 57 auf. Psalm 58 redet David von Gottlosen und sagt Folgendes in Vers 7. O Gott, zerbrich diesen Gottlosen, was? Die Zähne im Maul. Herr, zerschmettere den jungen Löwen das Gebiss. Lass sie zerrinnen wie Wasser, das sich verläuft. Legt er seine Pfeile an, so seien sie wie abgeschnitten. Vers 9, wie sollen sie genau sein? Nochmals, sie sollen sein wie was? Eine Schnecke, die dahingeht und zerfließt. Wie die Fehlgeburt einer Frau, welche nie die Sonne sah. Ach, das sind nicht die Verse, die wir uns aussuchen, ne, wenn wir die Psalmen lesen. Und sie stehen in Gottes Wort. Ich erinnere nochmals an D.A. Carson, der sagt, beginnen Sie solche Stellen aufzuschreiben und über ihnen zu beten. Und dann vielleicht noch ein letztes Beispiel, damit ich mich auch ganz in die Nesseln setze. Psalm 137, also 58 Vers 7 folgende. Psalm 137, ein Klagelied, wo wir übrigens sehen, ob das prophetisch war oder auch eher später geschrieben, dass die in der Zerstreuung in Babylon waren, ihr Land vermissten, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Und dann kommen die, uns gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns doch eins von den Zions Liedern. Und dann kommt Vers 7 dann weiter. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, weil sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Edom war bei der Zerstörung und Zerstreuung des Volkes ein Erfüllungsgehilfe der Feinde und hat eigentlich das Brudervolk verraten. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du angetan hast. Was? Wohl dem, der du vergilt, was du angetan hast. Und jetzt der absolute Hammer, das ist der härteste Vers der Psalmen. Psalm 137, Vers 9. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie was macht? Zerschmettert am Felsgestein. Was machen wir mit diesen Versen? Ne? Am besten aus der Bibel rausschneiden. Haben ja schon Leute gesagt oder einfach übersehen oder sagen, oh, das Altes Testament. Sage ich, aber wenn du Altes Testament, dann geh mal ins Neue. Lies mal 2. Thessalonicher 1 oder Offenbarung 14. Mit der Rede kommst du bei mir nicht durch. das ist mir zu billig. Und ich möchte keine billige Antwort jetzt geben, sondern ich möchte Ihnen 5 Perspektiven geben auf diese Rachepsalmen. 5 Perspektiven. Selbstverständlich nicht von mir alle entwickelt. Sicher nicht. Da haben viel gescheitere Leute und auch erfahrenere Leute darüber nachgedacht. Das Erste, was wir ja machen könnten, wir könnten ja sagen, okay, das war einfach eine andere Zeit. So im Sinne von Evolutionsgeschichte. Früher waren sie halt Barbaren und wir sind heute die, wir sind die Supermans. Ja, sage ich immer, wenn die sagen, wir haben uns höher entwickelt, sage ich, um das 20. Jahrhundert, war das dann ein Ausrutscher oder was? Sind in keinem Jahrhundert so viele Menschen so barbarisch ums Leben gekommen? Haben Sie denn schon mal Geschichte gelesen? Dann ist meistens ruhig. Andere Zeit. Ja, ob es jetzt Vergangenheit ist, die einen verbannen sind die Vergangenheit und sagen, das ist alles barbarisch halt gewesen, das ist halt noch etwas, eben noch ein Überbleibsel vor der monotheistischen Zeit, dieses Barbarische drückt halt in den Psalmen noch durch, dieses evolutionsgeschichtliche Denken. Die anderen verbannen sind die Zukunft und sagen, ja, weißt du, da gibt es so eine Ausnahme, wir Christen sind durch Gnade gerettet und vorher und nachher sind es eben nicht so hoch entwickelt. Ich sage das etwas despektierlich, ist für mich keine Lösung für diese Psalmen. Aber es sind zwei Vorschläge, die gemacht werden, also dass man sagt, es handelt sich um eine andere Zeit, entweder die Vergangenheit oder die Zukunft. Für mich die unbefriedigendste Perspektive. Die zweite Perspektive ist mir schon viel gegenwärtiger. Ich habe Ihnen das letzte Jahr das Büchlein empfohlen, Dienstanweisungen an einen Unterteufel von C.S. Lewis. Und er ist fokussiert ja in einer Welt, ich merke jetzt, wer gerade lächelt, es gibt jemanden, der das Buch gelesen hat seither und profitiert hat, Halleluja. Lewis sagt, in unserer modernen Zeit haben wir völlig vergessen, dass es noch eine unsichtbare Welt gibt. Bei uns sind wir nur aufs Technische und Sichtbare und hier Anfassbare fokussiert. Und darum schrieb er dieses Buch ziemlich früh und er entwickelt ein fiktives Gespräch zwischen einem Dämon und seinem Gehilfen, wie er die Menschen verführen kann. Und es werden ungefähr 50, 60 Strategien und Gegenstrategien entwickelt. Hochspannendes Buch, auch eine Zusammenfassung auf meinem Blog erhältlich. Und C.S. Lewis sagt am Anfang dieses Buches, Satan hat es gut drauf, er sendet die Irrtümer immer paarweise uns auf den Hals, damit wir immer auf der einen Seite denken, es gibt ihn gar nicht und die anderen beschäftigen sich so viel mit ihm, dass die schon fast in seinem Dienst stehen. Das sind die beiden Irrtümer. Und irgendwo dazwischen gibt es einen dritten Weg, den er eben beschreibt in diesem wunderbaren Büchlein Dienstanweisungen an einen Unterteufel, geschrieben im 20. Jahrhundert nach dem schrecklichsten, fast Ereignis der Weltgeschichte zum damaligen Zeitpunkt, dem Zweiten Weltkrieg. Vergessen wir nicht, was da in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Und übersehen wir nicht, was wirklich in dieser Welt los ist. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann Ihnen nicht alles erklären, aber ich kann Ihnen sagen, dass irgendwie alles zur Größe Gottes hinauskommen wird. Ich mache nur einen kurzen Vers. Wir finden solche Verse in der Bibel wie zum Beispiel Sprüche 16, Vers 4. Den kann ich einfach akzeptieren, ohne ihn ganz zu verstehen. Das geht wirklich, ohne meinen Verstand jetzt irgendwie abzuschalten. Es steht in Sprüche 16, Vers 4. Was steht dort genau? Alles, was? Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Sollen wir mal einen den Vers erklären, aber er steht da. Und ich nehme ihn ernst. Francis Schaeffer sagt, unser Glaube ist für die ganze Wirklichkeit da. Und ich glaube, wir müssen die ganze Wirklichkeit in den Blick nehmen. Und es sage mir einer, zum Beispiel dieser Russe, der dieses Buch geschrieben hat, das ich am Lesen bin, dass diese Perspektive ihm fremd sei von Psalm 137. Weil er sah solche Menschen, die Säuglinge nahmen und zerschmetterten. Es ist ein Bestandteil der Realität unserer Welt und es ist auch ein Bestandteil, dass hier in der unsichtbaren Welt dämonische Kräfte am Werk sind. Es ist Realität. Vergessen wir das nicht. Erklären kann ich es Ihnen nicht, aber ich bekomme die Perspektive durch Gottes Wort. Dritte Perspektive, das ist ein Unterschied, ob ich diese Realität sehe oder ob ich sie herbei wünsche, habe ich es richtig? Das ist nochmals eine Steigerung. Er sagt ja, ich hasse mit vollkommenem Hass und ich möchte, dass das passiert. Der nächste Perspektive, und die uns vielleicht nicht so nahe ist, vielleicht noch einigen Vertretern der älteren Generation, die den Krieg erlebt haben oder eine andere Katastrophe in einem anderen Land. Ich glaube, ich werde mir nicht herausnehmen, zu urteilen über Menschen, die solche Dinge erlebt haben. Was das sein muss für solche Menschen, die solche Gräueltaten, denn es sind Gräueltaten, erlebt haben. Ich habe sie nicht erlebt. Ich wage mich nicht zu urteilen über solche Menschen und sage, wie kann man das nur sagen? Die solche persönliche Feindschaft nicht nur an sich selbst, sondern an anderen erlebt haben. Und da gibt es die Perspektive, die sie sagen, an wen haben sie denn das adressiert? Jetzt kommen wir auf das Wichtige. Ja, genau. Genau. Sind sie mit einem Machete auf die Straße gegangen? Nein. Was haben sie gesagt? Gott soll's richten. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und hier kommen wir schon in die Nähe. Ne? Was wünschen Sie genau? Die eine Perspektive sagt, dass ja Gott der Adressat ist und die Frage auch entsteht, ob denn das alles gute Wünsche sind und reine Wünsche. Und das ist ein Erklärungsansatz, ich sage ein Ansatz. Es steht hier nicht, dass diese vollkommene Hassperspektive die reine, die göttliche Perspektive ist. Verstehen Sie, was ich meine? Sondern es ist ja in dem Sinn eine tiefe emotionale, ein tiefer emotionaler Moment und es wird an Gott gerichtet und es wird nicht selbst gerecht. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und er wird richten. Viertens. Ich habe ein Buch rezensiert über ein Buch aus Nordkorea, wo einer geflüchtet ist. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen gelesen hat. Ich weiß den Titel nicht mehr. Aber was ich dort gelesen habe, habe ich gesagt, das ist unglaubliches Leid. Und dass der überlebt hat, ich habe mir einfach nur noch gestaunt. Ich habe gesagt, dass meine Rezension war mehr oder weniger so, was soll ich hier nur schreiben? Ich ziehe einfach meinen Hut und ich unterstelle mich dem, der mich den gemacht hat und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sehe einfach, dass er diesen Menschen zu sich gezogen hat, da ist er wieder auf die Grenze wieder rüber, zurück in den Tod und hat anderen das Evangelium gebracht. Das ist ja unglaublich. Offenbar gebraucht Gott solche Brutalität und solche Umstände, um andere zu ihm zu ziehen, zu seiner Ehre. Ich kann es nur so sehen, erklären und alles gefühlsmäßig verorten. Müssen wir denn das? Nein! Hiob lässt grüßen. Das war nicht die Antwort auf das Leid Hiob, sondern die Antwort, die Größe Gottes, die unser Verstand übersteigt. Unser Verstand nicht ausschaltet, aber unseren Verstand übersteigt. Ich kann Ihnen noch kurz eine fünfte Perspektive schildern, die ist die von Bonhoeffer. Da müssen wir uns eigentlich länger damit beschäftigen. Ich bringe sie nur kurz ein. Bonhoeffer ist ja ein sehr bekannter Theologe weltweit und er hat diese Perspektive eingebracht, ob hier nicht Christus stellvertretend, wenn ich es richtig verstanden habe, für diese Getreuen beten würde. Und dann, wenn jemand einen Rachepsalm betet, dass er das wieder an Christus adressiert und ihm vertraut, dass er Recht schaffen wird. So ganz kurz etwas zusammengedampft, die Perspektive von Dietrich Bonhoeffer. Also die Frage, ob diese Gebete nicht Christus da stellvertretend für uns betet, beziehungsweise wir dann im Sinne von Christus beten und er für Recht sorgen wird, ohne dass wir alles verstehen. Etwas verkürzt. Ich bin mir ganz bewusst, dass ich in 10 Minuten Ihnen nicht einfach pfannenfertige Antworten liefern kann, aber das sind 5 Perspektiven. Die erste Perspektive befriedigt mich nicht. Dieser Punkt hier ist wichtig zu berücksichtigen. Er beantwortet aber, wie Sie richtig gesagt haben, nicht einfach den Rest. Wichtig finde ich dieses Adressieren an Gott und auch die Frage, ob das wirklich alles reine Motive sind. Wenn ich meine Gebete, meine Schreie zu Gott analysieren würde, weiß ich jetzt schon, das sind es nicht. Auch da denke ich, dass etwas wichtig ist. Und ganz wichtig ist diese göttliche Perspektive, er wird immer wieder vorgestellt als Richter, der Recht richtet. Schlagen Sie Psalm 7 auf. Psalm 7. Das auch ein Klagelied. Das sagt David zum Beispiel im Vers 9, der Herr wird die Völker richten, schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit. Und dann Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Gott ist ein gerechter Richter. Psalm 7, Vers 12. Das ist eben auch die Note, die wir nicht vergessen dürfen und die eben auch ins Gesamtbild der Psalmen gehören. Denn wie es in Psalm 5, Vers 5 heißt, du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Gott ist gerecht und heilig. Das sagt er ganz klar und er kann das Böse nicht bestehen lassen von seinem Charakter her. Psalm 5, Vers 5. Eigentlich ist es eine Erweiterung dieser dritten Perspektive. Diese dritten Perspektive kann man einfach zeitlos nehmen und kann sagen, man muss sich mal vorstellen, was alles Christen während allen oder Christen im Sinne von gläubigen Menschen während diesen Zeiten erlebt haben. Das haben wir nicht. Und diese Perspektive fehlt uns auch, weil sie es nicht erlebt haben. Und die vierte Perspektive ist eigentlich noch die Erweiterung dieser und auf die Gegenwart bezogen, dass sie sagen, wie wollen wir urteilen hier im Westen über etwas, was vielleicht diese Menschen, die in solche Dinge erleben, heute, das ist eine Aktualisierung der dritten Perspektive, wie wollen wir urteilen, wenn die das heute erleben? Vielleicht können sie uns mehr sagen darüber, als wir jetzt so im Kopf, eben am Abend in der Badewanne, als uns jetzt eben aufgegangen ist. Und ich glaube, ich habe das schon erlebt, in verfolgten Ländern bekommen gewisse Bücher der Bibel eine ganz andere Perspektive. Beispielsweise eine saudische Frau, die den 1. Thessalonicher Brief auswendig lernt und nachher in den Tod geht. 1. Thessalonicher geht es um die Verfolgung der Christen. Die hat den 1. und 2. Thessalonicher auswendig gelernt mit ihrer Tochter, um sich zu wappnen für den Tag, an dem der Ehrenmord geschah, habe ich gelesen. Da kommt doch 1. und 2. Thessalonicher etwas, ich habe jetzt extra ein neutestamentliches Buch genommen, eine ganz andere Färbung. Das lesen die doch mit ganz anderen Augen. Und zwar der Thessalonicher 1, der uns so Mühe bereitet, macht völlig Sinn in dieser Perspektive. Das meinte ich mit dem 4, ist eigentlich eine Zuspitzung von Perspektive 3. Wir haben einige Minuten, die uns bleiben, nachdem ich mich bemühe, in diesen Tagen auch heikle Themen nicht auszublenden. Ich habe ja am Sonntag, hat mir jemand gesagt, Sie haben gebetet für Irritation und Widerstand. Wieso? Weil ich finde, bei uns ist weniger das Problem, dass es zu wenig Widerstand gibt. In anderen Ländern würde ich das nicht beten, aber bei uns biete ich mehr Widerstand, damit eigentlich wirklich mal, ach, es geht alles, flutscht alles so durch. Und manchmal denke ich, die laufen raus und rein. Und ja, genau, darum geht es mir eigentlich. Da möchte ich auch die heiklen Themen nicht ausblenden. Ich glaube, es tut uns Not, diese auch in den Blick zu nehmen. Und es erweitert unseren Horizont. Und vielleicht erweitert das nicht nur unsere Fragen, sondern auch unser inniges Gebet für diejenigen, die sowas durchmachen müssen. Ich möchte zum Schluss einige Hilfestellungen vorstellen für das Lesen der Psalmen. Das erste, suche Christus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ne? Das ist genau diese Perspektive der Psalmen. Ich habe es Ihnen jetzt erklärt. Suchen Sie Christus. Eine Hilfestellung, das zu tun ist, sich alle die Alt-Neutestament-Zitate mal als Tabelle, das kann man im Internet runterladen, rauszuziehen und die einfach mal durchzugehen. Mal zu schauen, wo wird in den Psalmen etwas auf Christus bezogen. Ich habe einige Beispiele gemacht, zum Beispiel Psalm 22, der Schrei am Kreuz, Psalm 16, Vers 10, die Auferstehung und so weiter. Schwester Rosemarie hat sehr aufmerksam mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Perspektive schon in Psalm 2 kommt. Der ewige Plan Gottes, der seinen Sohn voraus, also eingesetzt hat als König, wird sehr oft zitiert, Psalm 2, Vers 4 und so weiter. Suchen Sie Christus in den Psalmen. Das ist so befreiend manchmal auch. Ich habe Ihnen jetzt verschiedene Perspektiven gezeigt, auch in guten und schlechten Tagen, aber suchen Sie vor allem Christus in den Psalmen. Psalm 69 zum Beispiel, ach, könnte noch viel dazu sagen. Das ist eine sehr, sehr ergiebige Studie. Ich habe ja gesagt, wenn wir Christus suchen, werden wir auch etwas über uns selbst lernen und werden Trost erfahren, weil er ist es, der uns tröstet. Suchen Sie Christus in den Psalmen, Altes, Neues Testament. Zweitens, beten Sie und singen Sie Psalmen. Beten kann ja auch heißen, ich lese sie laut Gott vor. Beten kann auch heißen, dass wir zusammen einen Psalm beten. Bei uns im Gottesdienst in der Gemeinde ist es so, dass wir, wie es in den schweizerischen reformierten Kirchen lange üblich war, jeden Sonntag einen Psalm in Wechselgesang als Gemeinde sprechen. Immer einen Vers, der Pfarrer und dann die anderen, die Gottesdienstgemeinde. Also das ist etwas, was mir immer lieber wird, diese Worte regelmäßig zu hören. Es gibt zwei Gefahren dabei. Das erste ist, dass wir sie plappern, und das zweite ist, dass wir einfach, es hängt vielleicht sogar mit dem ersten zusammen, dass wir dann nicht mehr so achtsam sind mit der Zeit, weil sie uns so gut im Ohr klingen, und dann ist eine andere Übersetzung zum Beispiel Gold wert, um uns wieder auf neue Dinge, Aspekte aufmerksam zu machen. Beten und singen Sie die Psalmen. Drittens, bitten Sie um Heiligung Ihrer Gefühle. Es gibt gewisse Gesellschaftskritiker, die sagen, dass jede Zeit ihre eigenen Krankheiten in sich trägt, und es gäbe Zeit, wenn wir jetzt den Modernismus nehmen, wo vor allem die Ratio im Vordergrund stand, der Verstand, der gedacht hat, der Verstand kann alles durchdringen. Eines Tages, wenn Sie das lesen, was die gedacht haben, was alles möglich sein würde, dann sagt man heute, ja, sind nicht ganz gebacken. Also der Verstand war lange an erster Stelle hier in Europa, aber jetzt hat es gedreht. Oder es ist mindestens zweigeteilt, das wäre wieder eine Theorie in sich, dass für den privaten Bereich die Gefühle die dominante Position einnehmen. Gefühle sind heute die Götzen der Christen. Warum? Weil es eine Reaktion darauf ist, auf eine frühere Periode, wo der Verstand eine übermäßige Stellung eingenommen hat. Und meiner Meinung nach braucht es ein Gleichgewicht zwischen Verstand, Plato, ich nehme die klassische Teilung von Plato, man kann es nicht so genau aufteilen, Verstand, Wille, Gefühl. Verstand, Wille, Gefühl. Verstandesmäßig sind wir nicht so stark drauf als Gemeinde in Europa, wirklich nicht. Es fehlt uns viel in diesem Bereich. In der Vergangenheit war sehr viel passiert und vielleicht auch zu viel manchmal. Wille, das erlebe ich im Geschäft. Die Manager sagen, muss nur wollen, dann geht noch mehr. Ist auch, wenn das dominiert, nicht gesund. Aber es ist auch nicht gesund, wenn die Gefühle dominieren und alles zu bestimmen beginnen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Gott hat Verstand, Wille und Gefühl geschaffen. Und er möchte alles zusammen heiligen. Und darum ist sind die Psalmen eine Kur zur Heiligung der Gefühle. Und das tut uns so Not. Bitten Sie um Heiligung Ihrer Gefühle. Das heißt nicht, dass die Gefühle absterben, sondern, was erleben wir? Freude in Fülle. Das ist die Verheißung, die Zusage. Viertens, bekennen Sie Sünde. Bußpsalmen. Wie oft spricht zum Beispiel auch David im Psalm 25 oder auch in anderen Psalmen von den Sünden seiner Jugend. Ich dachte immer, es ist so tröstlich, dass auch er Jugendsünden immer wieder in Erinnerung kam. Das kommt mir auch in den Sinn, vielleicht bei Ihnen auch. Bekennen Sie Sünden. Sie haben gesehen, wie das sich befreien, entlassen auswirken kann, aber eigentlich in erster Linie diese Beziehung und diese Ethik, dieses Leben des Glücks stärkt. Und fünftens, sinnen Sie einzelne Gedanken nach. Das ist ja das, womit die Psalmen beginnen. Darüber sinnen, darüber brüten, darüber nachdenken, sie immer wieder bedenken, sinnen sie über einzelne Gedanken nach. Und wenn sie mich jetzt schon etwas kennengelernt haben, provoziere ich sie etwas, ich mache das extra, ich möchte gerne etwas mehr Provokation und Widerstand, aber ich möchte sie nicht irgendwo sagen, dass sie am Schluss sagen, na, dieser, das geht mir nicht darum, aber sinnen sie über Gedanken nach, die sie sonst nicht so gewohnt sind nachzudenken. Manchmal haben wir die Gewohnheit, dass wir über das gerne nachdenken, was uns schon sonst sehr gut gefallen würde. Da haben wir kein Problem. Aber ich fordere Sie auf, in den Psalmen über die Aspekte nachzusinnen, die Ihnen fern sind, weil das wird Ihre Weltsicht, Ihr Gottesbild und Ihre Erkenntnis über sich selbst stärken. Eigentlich sind die Psalmen eine Sammlung von Selbstgesprächen. Selbstgespräche, die aber vor Gott stattfinden und in der Gemeinschaft. Und das ist eigentlich, das ist, ja, vielleicht ist es eine Art Zusammenfassung, also es geht um Selbstgespräche vor Gott in der Gemeinschaft seiner Heiligen. Ich hoffe und wünsche und bete, dass sie diese Psalmen noch mehr lieben oder dass ihnen wieder die Freude und die Liebe geweckt ist nach diesem Morgen in diesen Teil, in diesen wichtigen, in diesen unentbehrlichen Teil der Bibel einzutauchen. Und ich bitte Sie, zum Schluss aufzustehen. Ich lese Ihnen zum Schluss einen Psalm vor, den wir einfach als Gebet, auch als Gemeinschaft sprechen dürfen. Ich spreche einfach Ihnen für Sie, Sie können leise mitbeten. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft gerecht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Taten Israels, die Kinder Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr seine starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.